Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Am 27. April wird der selige Papst Johannes Paul II. In Rom heilig gesprochen. Er war ein Gigant der Weltgeschichte und in vielerlei Hinsicht ein Mann der Superlative. Mit 26 Jahren, 5 Monaten und 17 Tagen war sein Pontifikat das zweitlängste der Geschichte. Er machte 104 Auslandsreisen, besuchte 129 Länder und legte dabei 1,2 Millionen Kilometer zurück. Sein Lebenswerk in einer Radiosendung auch nur annähernd zu würdigen, übersteigt leider unsere Möglichkeiten. Aber wir wollen heute und in einer weiteren Sendung wichtige Charismen und auch das weiterlebende Erbe dieses großen Papstes erörtern. Helfen wird uns dabei der Historiker und Buchautor Michael Hesemann, der uns gleich telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Hesemann.
Grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Herr Hesemann, fast 27 Jahre lang leitete Johannes Paul II. Die Geschicke der Weltkirche. Er war der Papst einer ganzen Generation, auch Ihrer und meiner. Und ich denke, jeder aus dieser Generation, die mit ihm gleichsam aufgewachsen ist, verbindet sicherlich ganz bestimmte Emotionen oder auch Erinnerungen an Johannes Paul II. Wie ist das bei Ihnen, Herr Hesemann? Gibt es da ein Ereignis oder Erlebnis, das Sie ganz konkret mit dem polnischen Papst verbinden?
Ja, unbedingt habe ich ein derartiges Erlebnis gehabt. Meine, ich möchte doch sagen, direkteste Begegnung mit Papst Johannes Paul II. Am 17. Dezember 1998 war ich eingeladen, an einer Frühmesse mit dem Heiligen Vater in seiner Privatkapelle teilzunehmen und ihm anschließend in seiner Bibliothek einen Bericht zu übergeben, den ich erstellt habe, über die Reliquie der Kreuzesinschrift, die in Rom verehrt wird und die ich von verschiedenen Experten datieren ließ. Und wir haben uns dort, alle, die an der Frühmesse teilnehmen durften, bei Morgendämmerung vor dem Apostolischen Palast versammelt, wurden dann von der Schweizer Garde hineingeführt, hochgebracht in das Papstapartment, traten in die Privatkapelle ein. Und ich muss sagen, in dem Augenblick war ich derart überwältigt. Es war, ja, als würde ich in ein Meer von Licht treten. In dieser Kapelle kniete auf seiner Kniebank, tief ins Gebet versunken, der polnische Papst. Er war nicht mehr, das spürte man, er war nicht mehr in dieser Welt. Er war im tiefen Dialog mit Gott getreten und so etwa habe ich mir mal vorgestellt, wenn Moses mit Gott sprach auf dem Berg Sinai. So tief, so berührend war es. Erst allmählich kam er dann wieder zurück in die Realität und hat die Heilige Messe zelebriert. Und wirklich diese Nähe, diese wirklich spürbare mystische Versenkung, das alles hat mich sehr tief beeindruckt. So tief beeindruckt, dass es mein Leben veränderte und ich anderthalb Jahre später beim Welttag der Journalisten im Heiligen Jahr dann auch mein Leben und meine berufliche Tätigkeit komplett geändert habe. Ich war vorher Chefredakteur einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift in Deutschland und habe in dem Moment gebetet, Herr, wenn ich irgendwo mitwirken kann an der Neuevangelisierung, an diesem großen Projekt, das Johannes Paul II. Auf seine Fahne geschrieben hat, dann bitte schaff mir eine Möglichkeit dafür. Und einen Monat später erfuhr ich von einem Kurswechsel meiner damaligen Verlegerin und entstanden einfach Begleitumstände, die meine Kündigung notwendig machten. Ich habe dann dort gekündigt und habe weiter gewirkt, wie ich heute noch weiter wirke als katholischer Schriftsteller. Also wie gesagt, diese Begegnung hat auch mein Leben verändert. Die Begegnung mit dem Jahrhundertpapst oder Jahrtausendpapst, muss man schon sagen, hat viele Leben verändert. Und ich kann mich immer wieder erinnern, wie überwältigt wir alle waren, wie spürbar die Präsenz war in dem Moment, in dem er bei einer Audienz meinetwegen auf dem Petersplatz erschien oder bei einer Papstmesse einzog. Das war schon ein ganz besonderer Mensch, bei dem die Heiligkeit spürbar war.
Herr Hesemann, dann sprechen wir jetzt mal über die Anfänge des Pontifikats von Johannes Paul II. Mit dem Krakauer Kardinal Karol Wojtyła wurde am 16. Oktober 1978, also jetzt vor 35 Jahren, zum ersten Mal seit 455 Jahren ein nicht italienischer Bischof Hirte der Weltkirche, und viele kannten ihn gar nicht, zumal er ja auch immer ein wenig im Schatten des polnischen Primas Wyszyński zu stehen schien. Was mag denn die Herren Kardinäle, abgesehen vom Heiligen Geist, damals bewogen haben, diesen doch mutigen Schritt zu gehen?
Nun, die Italiener haben, banal gesagt, ihr Pulver verschossen, indem sie der Welt nochmal einen großen Moment geschenkt haben, ein Moment, der im Endeffekt nur ein Lächeln war, Johannes Paul I., der körperlich zu schwach war für das Papstamt, der schon vorher unter sehr starken Herz- und Kreislaufbeschwerden litt und dann in einer Nacht, in der eine Schlechtwetterfront Rom übereilte, einfach an einem Herzleiden zugrunde ging. Und nach 33 Tagen, die Welt war überwältigt, war überrascht, war schockiert. Verschwörungstheorien halten sich noch heute, auch wenn sie jeder Grundlage entbehren. Aber dafür war der Weg geebnet für einen Neuanfang. Und Johannes Paul I., normalerweise werden ja die Ersten, die einen Namen tragen, nicht nummeriert. Wir sagen ja auch Papst Franziskus und nicht Franziskus I., aber in dem Fall hat er darauf bestanden, weil er gesagt hat, nach mir kommt ein Größerer, der den gleichen Namen treffen wird. Also es war schon prophetisch. Und man stand dann also wirklich nur Wochen nach dem letzten Konklave wieder in der Sixtinischen Kapelle und hat überlegt, wen nehmen wir nun? Und wie gesagt, die Italiener haben ihr Pulver verschossen. Und man hat sich dann doch auf einen Ausländer geeinigt, der durch seine ganze Persönlichkeit in den vergangenen Jahren, er war ja auch zum Beispiel der Fastenprediger der römischen Kurie gewesen unter Paul VI. Und, der also schon entdeckt worden war, dessen Handeln auch in Polen unter dieser kommunistischen Zwangsherrschaft aufgefallen war, wo er zum Beispiel dafür gekämpft hat, dass in einer Arbeitersiedlung am Rande von Krakau, in der Nähe von Krakau und Nowa Huta, eine Kirche gebaut wird, der schon irgendwo der Botschafter auch der unterdrückten Christen hinter dem eisernen Vorhang geworden war und der schon bei Insidern Profil hatte. Die Masse natürlich, die stand da und hörte den Namen Wojtyła und hat gedacht, hoppla, ist das ein Afrikaner bei dem Habemus Papam. Aber die Insider haben also den Mann aus Krakau schon vorher entdeckt. Da fand schon eine vorherige Profilierung statt. Nun, ich möchte es mal so formulieren, wenn man bei einem Konklave das Wirken des Heiligen Geistes erkennt und sieht, dass man oft auch erst im Nachhinein sagen kann, wofür es wirklich gut war und was für ein Wunder dann geschah, dann bei der Wahl von Karol Wojtyła, weil seine Wahl und sein Pontifikat ja eine weltgeschichtliche Wende herbeigeführt hat. Er hat im Endeffekt praktisch im Alleingang den Kommunismus überwunden. Ohne dass es Tote gab, einen Bürgerkrieg gab, wurde ein Terrorregime, was hunderte Millionen Menschen unterdrückt hat, überwunden. Darin liegt die welthistorische Bedeutung, die auch dieses Konklave von 1978 hatte.
Darauf werden wir noch zurückkommen. Sie sagen, der Papst war durchaus Insidern schon bekannt, weil er sich auch schon profiliert hatte in seiner Haltung gegenüber den Kommunisten. Wie haben die Machthaber hinter dem Eisernen Vorhang denn auf seine Wahl reagiert damals?
Mit eiser Kälte. Es war, wie wir auch heute, nachdem viele Dokumente veröffentlicht wurden, sehen für viele Machthaber ein Schock. Es war der Anfang vom Ende. Man hat natürlich sofort überlegt, wie geht man damit um? Wie kann man das neu erstarken? Gerade auch in Polen. Die Katholiken in Polen haben ja auf einmal im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit gestanden. Vorher hat man sie noch irgendwo alles unter den Teppich kehren können. Aber auf einmal hat die ganze Welt danach gefragt. Vor allen Dingen, als dann auch noch die Papstreise angekündigt wurde und man mitbekommen hat, welch ein Ringen um jeden öffentlichen Auftritt dort stattfindet. Und auf einmal ganze Armeen von Journalisten in Polen einfielen und sich die Lage der Katholiken dort hinter dem eisernen Vorhang, der Christen dort allgemein, genauer angeschaut haben. Und wie gesagt, es war schon ein Schock für die damaligen Machthaber, auf den man ja dann auch möglicherweise, die Hintergründe des Papstattentates von 1981 sind noch nicht völlig geklärt. Da gibt es viel Spekulation, aber die wahrscheinlichste Erklärung ist eben doch die, dass der KGB da seine Finger im Spiel hatte. Und so sieht man, wie man also schon innerhalb von zweieinhalb Jahren das Problem eben auf eine ganz andere Art und Weise lösen wollte, indem man eben diesen Papst, der die Existenz der kommunistischen Machthaber so lautstark in Frage stellte, dann eben sich vom Halse schaffen wollte.
Sprechen wir über seine Prägungen. Was muss man aus seiner Jugendzeit wissen, um diese Persönlichkeit verstehen zu können? Was über sein Elternhaus, um sein Umfeld?
Wieder ein merkwürdiges Wirken der Vorsehung, wenn man ihn und seine Prägung und seine Herkunft mit der seines Nachfolgers vergleicht. Das ist eine spannende Angelegenheit. Johannes Paul II. Wuchs praktisch im Schatten von Auschwitz auf. Also er fand seine Berufung im Schatten von Auschwitz und der deutschen Besatzung. Und sein Geburtsort Wadowice liegt praktisch auf halber Strecke zwischen auf der einen Seite Auschwitz und auf der anderen Seite Kalvaria, einem bedeutenden Marienheiligtum, und auch irgendwo im Windschatten von Częstochowa, dem großen marianischen Schrein von Polen, der so prägend war für die katholische Identität der Polen, die marianische Prägung des polnischen Volkes. Und wenn man das betrachtet, sein Nachfolger wiederum wuchs auf halber Strecke zwischen Altötting und Braunau am Inn auf und wuchs auch auf während der Nazi-Herrschaft in Deutschland und hat sich auch definiert durch eine Abgrenzung von den braunen Machthabern, indem er eben einen eigenen Weg ging, indem er eben auch aufwuchs in einer Familie, die dem braunen Regime sehr kritisch, sehr negativ gegenüber eingestellt war. Der Vater von Josef Ratzinger hat ja als Polizeibeamter schon die einige Parteiversammlungen der NSDAP und Wahlkampfveranstaltungen aufgelöst und hat Hitler im Familienkreis als Antichrist bezeichnet. Also da muss man sagen, die Geschichte, dieses einschneidende Moment der europäischen Geschichte hat beide ganz stark geprägt. Und wir sehen nun, wie hier beim neuen Pontifikat das zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielte, auch in Mario Bergoglio, da wurde auch etwas aufgelöst. Und das ist eine merkwürdige Wendung und eine interessante Wendung, wo man wirklich die Handschrift des Heiligen Geistes erahnen kann. Also Johannes Paul II. Wuchs in diesem Kernland Europas, diesem Kernland der Ereignisse im 20. Jahrhundert. Allein wenn man das Schicksal seiner Heimatregion betrachtet, sein Vater war noch K&K geprägt, österreich-ungarisch geprägt, dann der Erste Weltkrieg, die Neuordnung, gerade auch dieser Kernregionen, das Zerfallen der K&K-Monarchie, die Entstehung neuer Staaten, dann der Hitler-Stalin-Pakt, dann der Einmarsch der Deutschen, diese schreckliche Zwangsherrschaft, danach der Einmarsch der Russen, die kommunistische Herrschaft in Polen und, und. Also was auf einem ganzen Kontinent geschah, fand einen Fokus in Polen. Und davon, durch diese Ereignisse, wurde Karol Wojtyła geprägt. Erstmal seine Berufung gefunden während der deutschen Terrorherrschaft und dann seine Bewährung gefunden im Widerstand gegen den Kommunismus. Also hochinteressant, wie die beiden großen Unheilsregimes, die Europa heimgesucht haben im 20. Jahrhundert, ihn beide geprägt haben, wie er beide hautnah erleben konnte und wie sie seinen Glauben geformt haben und wie er auch ihre Überwindung erlebt hat.
In seinen Biografien kann man auch nachlesen, dass 20% der Einwohner seiner Heimatstadt Wadowice Juden waren. Ja, inwieweit hat ihn das geprägt, auch für spätere Zeiten?
Sehr stark. Also wir haben ja generell, was die Päpste im vergangenen Jahrhundert betraf, eine Steigerung der Öffnung dem Judentum gegenüber erlebt. Wir haben also schon den mit jüdischen Gelehrten Umgang pflegenden Pius den 11. gehabt. Wir haben dann Pius den 12. gehabt, der schon eine Jugendfreundschaft mit einem Juden, mit dem Sohn einer jüdischen Ärztefamilie aus Rom pflegte und der in jüdischen Schriften zu lesen pflegte, lange Diskussionen führte mit dem Vater von seinem Schulfreund und der dann auch im Vatikanischen Staatssekretariat als Fachmann für jüdische Angelegenheiten galt, der sich eingesetzt hat für zionistische Bestrebungen, der sich eingesetzt hat für die jüdischen Siedler, denen im Osmanischen Reich Unheil drohte, der sich dann in Deutschland eingesetzt hat für die zionistische Bewegung und dann der Papst wurde, der reagieren musste auf den Holocaust. Und dann haben wir nochmal einen Quantensprung gehabt mit einem Papst, der, wie gesagt, im Windschatten von Auschwitz aufwuchs und der natürlich in einem Dorf wie Wadowice von Anfang an jüdische Schulfreunde hatte, mit jüdischen Jungen Fußball spielte und mit dem Judentum noch vertrauter war. Dann hatten wir Papst Benedikt, der als Angehöriger des Tätervolkes mehr als alle anderen um Versöhnung bemüht war, der mehr Synagogen besucht hat als irgendein anderer Papst vor ihm, mit Ausnahme des heiligen Petrus natürlich, und der die Versöhnung noch stärker, noch deutlicher, noch offensiver auf seine Fahne geschrieben hat. Und nun haben wir Franziskus, der mit einem Rabbiner befreundet ist und mit einem Rabbiner ein Buch gemacht hat und bei dem eine noch neue Qualität im jüdisch-christlichen Dialog und der Wiederentdeckung unserer älteren Brüder eine Rolle spielt. Also eine interessante Steigerung der Nähe zum Judentum. Aber ja, Johannes Paul II., der ja auch der Papst war, der Auschwitz als Golgotha des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat und der den Dialog mit dem Judentum so intensiv betrieben hat, wie vor ihm kein anderer, ist natürlich davon geprägt worden.
Was weiß man eigentlich über die Theologie des jungen Wojtyła? Gab es da so etwas wie einen Glaubensgrundsatz, der sein Leben fundamental geprägt hat, der sich durchgezogen hat durch sein ganzes Leben?
Ja, es war Guillaume de Montfort, es war das Totus Tuus, die Weihe an Maria. Er gehörte ja schon in Krakau, schon als Student und Seminarist einer Bewegung an, den lebendigen Rosenkranz, einer Gruppe von jungen Menschen, die eben in der praktizierten marianischen Frömmigkeit ihren Weg gefunden haben und sich orientiert haben an den großen marianischen Heiligen der Kirchengeschichte. Und dieses Totus Tuus von de Montfort hat er dann eben auch auf sein Wappen geschrieben und er blieb sein Leben lang der marianische Papst, dessen Pontifikat eine einzige große Pilgerreise zu den marianischen Schreinen der Welt wurde. Immer wenn er irgendwo hinkam, suchte er natürlich die marianischen Heiligtümer auch auf. In Deutschland, er kam nach Kevela, er kam nach Altötting und. Und der andere Aspekt, der eine Rolle spielte, war der der göttlichen Barmherzigkeit. Also er war Schwester Faustina Kowalska eng verbunden, weil er schon auf dem Weg zu dem Fabrikgelände, auf dem er als Zwangsarbeiter der Deutschen an der Chemiefabrik arbeiten musste, kam er vorbei in Ladniewniki in Krakau, einem Vorort von Krakau, wo eben das Kloster liegt, in dem Schwester Faustina ihre letzten Jahre verbrachte, eine Reihe ihrer bedeutenden Visionen gehabt hat und in dem eben das in ihrem Auftrag gemalte Bild des Heilands, der göttlichen Barmherzigkeit mit dem Jeshu Ufam Topje verehrt wurde und heute noch verehrt wird. Er hat noch bei seiner letzten Polenreise im Jahre 2002 in Ladniewniki das neue Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit eingeweiht und seine vielleicht richtungsweisende Enzyklika lautete eben Deus Misericordia est, Gott ist Barmherzigkeit, was wir nun auch gerade bei Papst Franziskus auch wieder als Motto seines Pontifikats und damit auch als Kontinuität finden. Es ist wunderbar, wie der neue Papst nicht nur bei seinem großen Vorgänger, sondern auch bei seinem großen Vorvorgänger anknüpft und wieder hier eine Kontinuität und eine Entfaltung auch der Lehre finden. Und diese beiden Elemente, wirklich, die er in Polen, in der Heimat, in der Jugend, in der Kindheit teilweise kennengelernt hat, die haben ihn ein Leben lang geprägt. Und darum muss man doch mal sagen, man kann Johannes Paul II. Wirklich den polnischen Papst nennen, weil er die beiden großen Schätze, die Polen der Weltkirche geschenkt hat, nämlich die Gottesmutter von Częstochowa und ihre Verehrung, diese marianische, stark marianische Frömmigkeit, die in Polen noch stärker ausgeprägt ist als irgendwo anders auf der Welt. Und eben die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit, die Offenbarungen von Schwester Faustina, diese beiden Elemente haben ihn begleitet. Und so war es kein Zufall, dass er Faustina zur ersten Heiligen des neuen Jahrtausends im Heiligen Jahr erklärt hat. Eine Frau, die der Kirche vorangeht, wo ja immer die Frage nach der Rolle der Frau auch in der Kirche gestellt wurde. Und hier sieht man, wie eine Frau als Prophetin, als Visionärin, als Mystikerin der Kirche zum Vorbild für das neue Jahrtausend erklärt wurde. Und darum ist es auch kein Zufall, dass er eben gerade am Vorabend des Festes, des Sonntags der göttlichen Barmherzigkeit, das er der Kirche geschenkt hat, in das Vaterhaus zurückkehrte und seinen irdischen Weg beendete und dass er nun auch heilig gesprochen wird am Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Auch eine wunderschöne, symbolträchtige Geste durch den neuen Papst, durch Papst Franziskus.
Es kann bei seinen Anlagen nicht Wunder nehmen, dass er rasch aufgestiegen ist. Er gehörte schon während der Schulzeit und beim Studium immer zu den Ersten. Er war bereits mit 38 Jahren Bischof und sehr schnell dann bald auch Erzbischof von Krakau. Das bedeutete natürlich auch, dass er sich mit den kommunistischen Machthabern auseinandersetzen musste. Welche Haltung nahm er eigentlich zum Kommunismus ein?
Nun, er hat den Kommunismus natürlich als eines der beiden großen Übel des vergangenen Jahrhunderts eingestuft und ihm war klar, da kann man auch nicht kollaborieren. Da muss man Widerstand leisten, offen, sanften, gewaltlosen, friedlichen Widerstand im Gebet. Aber man darf auch keine Stellungen räumen. Und er hat immer mutig gepredigt, er hat nie die Machthaber offen angegriffen, weil es ja überhaupt zu gar nichts geführt hätte, nur jede Konfrontation zerstört ja nur die Grundlagen, auf der man weiter wirken kann. Das wäre eine unkluge, veröffentlichkeitswirksame, aber unkluge Politik gewesen, aber er hat eben immer wieder offen und christliche Werte angemahnt und die Machthaber und den Kurs, den die Machthaber gefahren sind, in Frage gestellt und kritisiert und angegriffen. Und wie gesagt, bezeichnend war schon Nowa Huta, wo eine kommunistische Mustersiedlung entstehen sollte, ohne Kirche, ohne Glauben. Nach der Vorstellung der Kommunisten brauchte der neue, der sozialistische Mensch keine Kirche, keinen Glauben. Und er gesagt hat, nein, ohne Glauben, ohne Kirche kann der Mensch nicht existieren. Ist so wichtig wie das tägliche Brot. Und diesen Kurs des Beharrens und des Verteidigens der christlichen Werte hat er dann auch weitergeführt, auch nach dem Fall des Kommunismus, indem er die dritte große Gefahr für den Menschen, auch heute noch im dritten Jahrtausend, die einzige, die überdauert hat, konfrontiert hat, die Kultur des Todes, die Diktatur des Relativismus, dieser Nachfolger Papst Benedikt sie genannt hat, eine hedonistische Kultur, die glaubt, mit dem menschlichen Leben frei umgehen zu können, die Abtreibung ja quasi zum Menschenrecht, Töten von ungeborenen, unschuldigen Leben zum Menschenrecht erklärt, eine derartige Kultur des Todes, die hat er natürlich auch angegriffen und die konnte er auch nicht dulden.
Wir werden auf die Kultur des Todes und die Diktatur des Relativismus noch zu sprechen kommen. Ich will noch kurz etwas ergänzen zu Nowa Huta. Diese Kirche, die zwischen 1967 und 1977 errichtet wurde, wurde auch mit finanzieller Unterstützung von Kirche in Not gebaut. Am 15. Mai 1977 wurde sie letztlich der Königin von Polen geweiht und Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, warb auch in diesem Fall engagiert unter den Wohltätern für die Unterstützung des Kirchenbaus, der in Polen bis heute als ein Symbol des siegreichen Katholizismus gilt. Und wir erinnern uns, etwa ein Jahr später wurde dann ja der Kardinal Wojtyła zum Papst gewählt und über dessen Pontifikat wollen wir jetzt sprechen. Er machte sich ja direkt zu Beginn seiner Amtszeit einen Namen als Reisepapst. Eiliger Vater, scherzten einige. Und das hatte es ja vorher noch nicht gegeben. Das kannte man von den Päpsten nicht so in diesem Ausmaß. Und dabei fällt auf, dass er auch sehr kleine, unbedeutend scheinende Länder besuchte, auch Staaten, in denen verschwindend wenige Christen leben. Was war denn die Intention dahinter?
Nun, er war der große Menschenfischer, der größte Menschenfischer in der Kirchengeschichte, muss man sagen. Die Intention war wirklich, er wollte überall hingehen, auch in die Randgebiete, auch wo die Christen beinahe vergessen waren. Gerade da wollte er hin, damit die Welt auf diese kleinen Gemeinden auch schaut und diese kleinen Gemeinden auch das Gefühl bekommen, dass sie Teil einer Weltkirche sind und der Papst eben ihnen die gleichen Rechte gibt und die gleichen Ehren, wenn man so will, zuteil werden lässt, die gleiche Beachtung schenkt wie den großen Kirchen auch in Europa. Und so kann man sagen, sein Charisma war in der Tat ein Charisma der Begegnung. Die Menschen sind von weit her gekommen, um ihn zu sehen und zu spüren, wie in ihren Ländern das Evangelium verbreitet wird. Eine wunderbare Möglichkeit. Kirche hat er globalisiert und eine wunderbare Möglichkeit, wie er das Evangelium wirklich vor Ort verkündigen konnte und die Bindung auch an die Weltkirche herstellen konnte, etablieren konnte, manifestieren konnte. Da hat er einfach Großartiges und beinahe schon Übermenschliches geleistet, wenn man überlegt, welch Kraftaufwand gerade auch dann in den 90er Jahren für den schon alten, schon kranken Papst das bedeutete und dann noch mehr eben im neuen Jahrtausend, wo jede Reise wirklich noch die letzten Kräfte aussaugte aus ihm und dennoch er ein Mammutprogramm, muss man schon sagen, absolvierte und immer für die Menschen da war. Er war wirklich der Papst der Völker und er war der Papst der eine ganze Generation wieder in die Kirche zurückgeholt hat.
Er war der Papst der Völker, sagen Sie, aber er war vor allen Dingen natürlich auch Pole und Slave. Und er hat natürlich durch seine Besuche in Polen, über die wir gleich noch sprechen wollen, aber auch in seinen Ansprachen, Predigten und Reden immer wieder auch den Blick auf Osteuropa gerichtet. Wie wichtig war denn das für das Selbstwertgefühl der Christen hinter dem Eisernen Vorhang und dann auch im Hinblick auf den späteren Fall des Kommunismus in Europa?
Nun, Sie haben gefragt, was es in den Menschen bewirkt hat. Den Menschen hat es Mut gegeben, hat es Kraft gegeben. Eine Bewegung wie Solidarność wäre nie denkbar gewesen ohne Rückendeckung aus Rom. Sowohl ideeller Natur, wie auf einmal die ganze Welt auf Solidarność geschaut hat, die ganze Welt auf die polnische Kirche geschaut hat. Die war ja vorher, die hat ja niemand beachtet, die hat ja niemand vorher ernst genommen, diese Bewegung. Und auf einmal haben die polnischen Katholiken die Kraft bekommen, haben aufbegehrt gegen den Kommunismus, haben Bewegungen, haben Gewerkschaften gegründet und die Machthaber konnten da nicht mehr zuschlagen, die konnten da nicht mehr diese Bewegungen unterdrücken, weil sie eben einen so starken Fürsprecher gehabt haben, weil sie eben im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit standen. Und so war die Wahl des polnischen Papstes gefolgt natürlich von seinen Reisen nach Polen, auf die wiederum die Gründung von Solidarność folgte. Das war der Anfang vom Ende des Kommunismus. Dadurch kollabierte erst das Regime in Polen und dann im Endeffekt wurde klar, auch das Regime in Moskau war mit dem alten Betonköpfe-Kurs nicht mehr haltbar. Dann wurde Gorbatschow gewählt und mit Gorbatschow kamen die neuen Ideen, kam Glasnost, kam Perestroika und im Endeffekt das Ende eben des kommunistischen Terrorregimes. Und noch einmal, ohne diesen Mut, den der polnische Papst den Menschen gegeben hat, ohne diese Beachtung, dieses Scheinwerferlicht, was er ihnen geschenkt hat, auch, muss man sagen, auch ohne die finanzielle Unterstützung, die auch stattgefunden hat, ohne diesen ständigen Dialog mit Rom, ohne diese ständige Ermutigung und Bekräftigung, hätte die Geschichte anders ausgehen können und wäre im Endeffekt die Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz anders verlaufen, wären eben nicht beinahe eine halbe Milliarde Menschen befreit worden, ohne dass es einen blutigen Bürgerkrieg, ohne dass es wirklich Blutvergießen gab. Darin liegt die geschichtliche Sendung, darin liegt die große geschichtliche Leistung von Papst Johannes Paul II.
Das war Weltkirche aktuell über Erbe und Charisma von Papst Johannes Paul II. Haben wir heute gesprochen mit dem Historiker und Autor Michael Hesemann. Den zweiten Teil dieses Gesprächs hören Sie in 3 Wochen. Johannes Paul II. Erbe und Charisma ist auch der Titel des Buches von Michael Hesemann. Es ist mit zahlreichen Fotos des berühmtesten Papstfotografen Arturo Marí bebildert und im Buchhandel für 16,95 Euro erhältlich. Und Sie haben jetzt Gelegenheit, 3-mal ein Exemplar dieses Buches zu gewinnen, die uns der herausgebende St. Ulrich Verlag zur Verfügung gestellt hat. Bitte beantworten Sie folgende nicht allzu schwere Frage. Wie lautet der bischöfliche Wahlspruch von Karol Wojtyła, der später auch das apostolische Motto seines Pontifikats wurde? Wer die richtige Antwort weiß, schickt bitte ein E-Mail an info@kirche-in-not.de, ruft an unter 089 6424 888 und die 0 oder schickt eine Postkarte an Kirche in Not, Lorenzonistraße 62 in 81545 München. Absender und Anschrift bitte nicht vergessen. Viel Glück beim Mitspielen wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner, Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.